Unser Thema heute: Afrika, Entwicklungsarbeit hin zu mehr Menschlichkeit. Am Mikrofon begrüßt Sie Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen. Was verbindet die Menschen in entwickelten Ländern mit jenen in den armen Regionen dieser Welt? Es ist das gemeinsame Herz, das jedem Einzelnen zukommt. Ein Herz, das sich nach Glück, Liebe, Wahrheit und Gerechtigkeit sehnt. Dieses Zitat stammt von einem Faltblatt der Organisation Support International, die wir Ihnen heute vorstellen wollen. Unterstützung International, international, könnte man die Organisation auf Deutsch übersetzen. Wenn Sie den Namen noch nie gehört haben, liebe Hörerinnen und Hörer, dann ist das sicher nicht ungewöhnlich, denn die Organisation hinter diesem Namen ist vergleichsweise klein. Support International wurde vor rund 20 Jahren gegründet, im Vergleich zu den großen Hilfsorganisationen also ein recht kleines Werk. Aber eines, das uns als Christen viel zu sagen hat, wie ich meine. Das werden Sie sicher gleich bestätigen, wenn wir mit zwei Mitbegründern von Support International sprechen. Da ist zum einen Dr. Adolf Diefenhardt. Sie sind seit 1991 in Uganda und derzeit zu Besuch, Dr. Diefenhardt, in Deutschland, zugeschaltet aus Eichstätt. Und ich begrüße Sie. Hallo.
Ja, grüß Gott. Guten Morgen.
Herzlich willkommen auch in Deutschland. Und
danke.
Mit Ihnen zusammen Gast in dieser Sendung ist Maria Groß, ehrenamtliche Geschäftsführerin von Support International. Hallo, Frau Groß, auch Ihnen.
Hallo, Frau Fröhlich, guten Morgen.
Der Anlass für Ihren Besuch, Dr. Diefenhardt, in Deutschland ist eine Konferenz zum Welttag der Kranken, der ja immer am 11. Februar ist. An dieser Konferenz ist auch der päpstliche Rat für die Krankenpastoral mit immer beteiligt. Und zu dieser Konferenz gab es auch eine wissenschaftliche Tagung in Eichstätt. Bei der waren auch Mitglieder der katholischen Gemeinschaft Comunione Liberazione mit dabei, kurz CL, unter anderem Sie beide, denn Sie gehören auch zu dieser Gemeinschaft Comunione Liberazione. Frau Groß, vielleicht können Sie für diejenigen, die Comunione Liberazione nicht kennen, kurz schildern, um was für eine Gemeinschaft es sich da handelt.
Also es ist eine katholische geistliche Gemeinschaft, die Mitte der 50er Jahre von einem italienischen Priester nicht ins Leben gerufen wurde, aber sie ist entstanden durch sein Wirken hindurch, Don Luigi Giussani. Und es ist eine Gemeinschaft, die der Erziehung im Glauben dient. Ganz einfach den Wunsch hat, dass der Glaube für jeden Einzelnen sich immer mehr vertieft und immer mehr ein Faktor im täglichen Leben ist, dass tatsächlich das Leben aus dem Glauben heraus gestaltet wird.
Was auffällt, ist, dass Comunione Liberazione auch immer wieder auftritt, wenn es um Diskussionen, gesellschaftlichen Diskurs geht und da auch dann die Lehre der Kirche immer wieder auch verteidigt. Das heißt, sie versuchen auch, die Lehre der Kirche ins Denken unserer Zeit zu übersetzen, sozusagen.
Ja, also das geht eben aus dem Anliegen hervor, dass wirklich der Glaube mit allem nicht nur zu tun hat, sondern auch, dass wirklich sichtbar werden soll in unserer Lebenswirklichkeit. Und aus diesem Wunsch heraus sind halt verschiedene Initiativen entstanden, verschiedene Werke entstanden, wie zum Beispiel eben auch Support International.
Ja, da geht es darum, dass der Glaube in die Wirklichkeit übersetzt. Man könnte fast auch sagen, wie Mystik im Alltag, nicht, dass der Glaube durchscheinend wird in unserem Tun. Das heißt, für Sie bedeutet der Einsatz für die Armen in Afrika im Moment besonders nicht einfach soziales Engagement, wie wertvoll das auch sein mag, sondern noch viel mehr, nicht vielleicht. Wollen wir heute darüber sprechen, eben in dieser Lebenshilfesendung mit dem Titel Afrika, Entwicklungszusammenarbeit hin zu mehr Menschlichkeit. Was diese Menschlichkeit bedeuten kann in der Entwicklungszusammenarbeit, ist sicher ein brennendes Thema in unserer Zeit. Frau Groß, Sie hatten eben auch schon ein bisschen angesetzt, eben, dass dieses Umsetzen der Glaubenswirklichkeit ins konkrete Leben einfach diese verschiedenen Werke sind. Vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen mehr sagen.
Ja, also zunächst möchte ich nochmal erläutern. Also es ist so, dass diese Werke tatsächlich in der Verantwortung derjenigen liegen, die sie ins Leben rufen und die sie dann leiten. Das heißt, die Verantwortung liegt nicht bei der Gemeinschaft von Comunione Liberazione, sondern eben bei den Trägern des Werkes. Und was es heißt, dass die Menschlichkeit unterstützt wird, lässt sich ja so beschreiben, dass natürlich einerseits auf ganz konkrete menschliche Bedürfnisse eine Antwort gesucht wird, wie den Hunger, die Armut, Krankheit, jede Art von Leiden. Aber ganz besonders wichtig ist, dass dabei immer der Mensch in seiner ganzen Person angeschaut wird, also auch in den Bedürfnissen und Notwendigkeiten, die über das rein irdisch-materielle hinausgehen. Das ganze Herz, wie Sie es eben schon angesprochen haben, die Sehnsucht nach Glück, nach Erfüllung, nach Liebe, nach Wahrheit, nach Gerechtigkeit. Und es ist immer der Wunsch, dass die konkrete praktische Hilfe innerhalb einer menschlichen Gemeinschaft entsteht, die tatsächlich den Menschen in seiner Ganzheit begleitet.
Da höre ich immer wieder das Wort Ganzheit, also dass man wirklich auf den ganzen Menschen zugeht, so wie der Glaube auch ganzheitlich sein soll. Wir können das jetzt ja mal an einem ganz konkreten Beispiel hören von Ihnen, Dr. Diefenhardt. Könnten Sie vielleicht zunächst mal erzählen, wie es 1991, seitdem sind Sie in Uganda, dazu gekommen ist, dass Sie dorthin gegangen sind als Arzt? Sie sind ja selber Arzt. Welchen Schwerpunkt haben Sie da in der?
Ich bin jetzt zurzeit Leiter eines Krankenhauses, eines kirchlichen Krankenhauses in Kampala, von der Erzdiözese Kampala. Mhm. Vielleicht kurz zur Präzision. Ich bin zwischen 1990 und 1998 in Uganda gewesen. Da war ich in einem Buschkrankenhaus Leiter und habe das gemacht als Entwicklungsdienst oder Zivildienst, Ersatzdienst eigentlich. Ich konnte mich damals nicht entscheiden, ob ich meinen Wehrdienst antreten soll oder verweigern. Eigentlich beides konnte ich nicht so richtig dahinterstehen. Und ich habe dann letztlich diesen Ersatzdienst gewählt, der dann mit einem dreijährigen Einsatz zunächst verbunden war und dann sich auf 8 Jahre dann erweitert hat. Und ich bin jetzt seit einem knappen Jahr wieder in Uganda als Leiter eben dieses kirchlichen Krankenhauses in Kampala.
Das heißt, als Sie damals 91 dahin gingen, da waren Sie noch gar nicht so als Leiter des Krankenhauses, sondern eben in diesem Ersatzdienst, in dieser Ersatzdienstzeit dort.
Genau,
zunächst mal.
Das war, wie gesagt, ein Buschkrankenhaus im Norden von Uganda an der Grenze zum Sudan. Etwa 250 Betten und ich bin dann mehr oder weniger aufgrund der Tatsache, dass die Ärzte, die dort waren, auch in einer relativ schwierigen Situation, Bürgerkriegssituation, dass da die Ärzte dann gegangen sind bzw. gehen mussten und ich war dann mehr oder weniger nach 6, 7 Wochen war ich dann Leiter des Krankenhauses. Ich hatte zum Glück medizinische Erfahrung mitgebracht aus Deutschland und hatte auch tropenmedizinische Kurse gemacht. Insofern war es jetzt kein Sprung ins kalte Wasser, aber die Leitung des ganzen Krankenhauses war natürlich schon dann eine ziemliche Umstellung.
Wie alt waren Sie damals?
Da war ich 30.
Mhm. Also auch noch relativ frisch im Beruf.
Genau.
Was war denn die Situation, die Sie vorfanden? Sie sagten, da war Bürgerkriegssituation. Was bedeutete das konkret für die Menschen, die bei Ihnen in diesem Buschkrankenhaus ankamen?
Naja, das größte Problem waren die Transportmöglichkeiten. Also die Menschen konnten tagsüber eigentlich nicht sich auf den Straßen bewegen, um ins Krankenhaus zu kommen. Viele mussten Distanzen überwinden von 200, 300 Kilometer. Es kamen auch viele Patienten aus dem Sudan. Und tagsüber war das sehr schwierig, weil die Sicherheitssituation eben durch diese Rebellenaktivitäten beeinträchtigt war. Und viele sind dann eben auch nachts gekommen. Da konnten nur nachts dann kommen und ihre Patienten bringen. Insofern haben wir auch sehr viel nachts operiert und war eine Situation, die auch sehr stark von Angst und Unsicherheit von der Bevölkerung geprägt war.
Auch von den Ärzten, die gehen mussten?
Ja, gut, das Problem war, das ist ein Stamm oben im Norden, Acholi heißt der Stamm, die das sind ungefähr in der Region jedenfalls ungefähr 300.000 Menschen. Und es ist sehr schwierig gewesen, ugandische Ärzte, die in Uganda eben Medizin studiert haben, da oben hinzubringen. Also wenn, dann waren es meistens nur Ärzte, die eben aus dieser Region auch stammten. Und da gab es oder gibt es nicht sehr viele. Und angesichts der ganzen Sicherheitssituation war das dann wirklich schwierig, da für dieses 250-Betten-Krankenhaus mehr als 2 oder 3 einheimische Ärzte zu gewinnen.
Sie kamen also in diese Situation rein mit einer gewissen Grunderfahrung, aber dann doch war es wahrscheinlich so ein Sprung mitten in das Leben, direkt ins Leben Afrikas. Was hat in Ihnen die Begegnung mit dieser Armut und mit den Menschen dort ausgelöst?
Naja, für mich zunächst mal, der wichtige Punkt oder eigentlich die Überraschung, die ich war als Student schon mal 2 Jahre vorher da gewesen, das war 1983, also 7 Jahre vorher war ich schon als Student da gewesen und Der eigentliche Grund oder das, was mich damals als Student sehr überrascht hat, war das, was wir auch anfangs jetzt in der Sendung gesagt hatten, dieses Herz. Also Afrika war für mich immer ein Kontinent gewesen, der einem sehr fremd war. Und zu entdecken, dass dieses Herz, dass die Wünsche, dass die Sehnsüchte, dass die der Wunsch nach Leben eigentlich auch in gerade unter diesen Menschen genauso vorhanden ist wie bei mir, das hat mich eigentlich doch sehr überrascht. Und ich habe sehr, sehr schöne Begegnungen dort gehabt als Student. Und das war dann auch der Grund, weshalb ich wieder zurückgekommen bin. Und ja, was hat das in mir ausgelöst? Also ich denke, die Erfahrung, dass einem selber sehr viel geschenkt worden ist im Leben, und zu sehen, wie schwer sich dann doch viele Menschen tun, aufgrund von wirtschaftlichen, politischen und anderen Rahmenbedingungen, sozialen Rahmenbedingungen, das hat mich schon sehr bewegt und berührt. Und ich wollte einfach ein kleines, für mich ein kleines Zeichen, beziehungsweise ich hatte eben diese Möglichkeit, als Arzt dann dort zu arbeiten. Und das war etwas, was mir eigentlich große Freude auch gemacht hat, mit diesen Menschen zusammen zu sein.
War das auch eine Anfrage an Ihren Glauben?
Ja, sicher eine Anfrage an den Glauben insofern, als ich meine, der Glaube ist ja letztlich ein Ja zum Leben, ein Ja zur Person. Also für mich heißt Glaube sehr stark, dass ich dieses Ja, was zu mir gesprochen wurde, dass ich das zunächst mal annehme und dann auch weitergebe. Und insofern war dieser ganze Aufenthalt dort, die ganze Arbeit geprägt von diesem Wunsch, dieses Ja auch weiterzugeben.
Wie das sich dann ganz konkret auswirkt, auch in der Beziehung der Menschen, Ihnen als derjenige, der helfen kommt und die andere Seite, der geholfen wird, was da sich daraus entwickeln kann aus diesem vorbehaltlosen Ja, da können wir später noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Kommen wir jetzt aber nochmal zu Maria Groß, die ja Geschäftsführerin ist in Deutschland von Support International. Sie sind im eigentlichen Beruf Apothekerin, das darf ich, glaube ich, sagen, Frau Groß. Ja. Sie gehörten zu dieser Gruppe von Communione Libertatione in der deutschen Heimat und wollten Dr. Dieffenhardt unterstützen. Wie haben Sie das dann versucht? Support International war ja zunächst eine ganz eigenständige Organisation.
Ja, also am Anfang stand eben dieser Impetus der Freundschaft auch in dieser konkreten materiellen Weise Ausdruck zu verleihen, dass wir halt Spenden sammeln konnten. Dafür war die Gründung eines gemeinnützigen Vereines notwendig. Und der zweite Impetus war eben genau das zu ermöglichen, was Dr. Dieffenhardt gerade beschrieben hat, nämlich dass diese Begegnung mit Christus, die Vertiefung des Glaubens, die wir erfahren hatten in unserer Gemeinschaft, dass die sich mitteilen kann. Und wir haben dann zunächst mal angefangen, Arzneimittelspenden zu sammeln. Es lag jetzt nahe durch meinen Beruf, Spenden zu sammeln in geringerem Umfang. Aber wir haben zunächst alleine gearbeitet, bis wir nach 5 Jahren etwa uns zusammengeschlossen haben mit anderen Hilfsorganisationen, die auch ganz überwiegend aus der Erfahrung von Communione Liberatione entstanden sind. Aus Italien, Portugal, Spanien, der Schweiz. Später kamen andere Länder hinzu. Wir haben uns zusammengeschlossen zu einem Netzwerk, das heute Fondazione AFSI heißt. Und in diesem Netzwerk arbeiten wir zusammen, unterstützen wir uns gegenseitig, machen gemeinsam Fortbildungen, damit wir wirklich aus einer einheitlichen Haltung heraus einen Vorschlag leben können.
Was würden Sie sagen, macht diese einheitliche Haltung aus?
Das Einheitliche besteht darin, dass wir wirklich den Blick auf die Person richten. Die Person ist im Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir versuchen sie also in ihrer Gesamtbedürftigkeit zu sehen, versuchen auch die Ressourcen, die in der Person liegen, zu erkennen und ins Spiel zu bringen, wenn wir die Projekte durchführen. Das heißt also positive Lebenserfahrungen, die die Person gemacht hat, persönliche Beziehungen, die sie innerhalb der Gemeinschaft lebt, in der sie sich befindet, sei es die Familie, seien es Pflegefamilien, seien es Freundeskreise oder die politische Gemeinde, in der die Person lebt. Und wir wollen halt die Arbeit mit diesen Personen zusammen machen. Also nicht ein Projekt über die Personen hier in Deutschland entwickeln und dann versuchen, das durchzusetzen, sondern wirklich mit den Hilfsbedürftigen zusammen zu verstehen versuchen, was ist tatsächlich das größte Bedürfnis und wie kann man Schritt für Schritt anfangen, darauf eine Antwort zu finden, unter Einbeziehung all dessen, was vor Ort an Kraftquellen materieller und geistiger Art vorhanden ist.
Wie das konkret aussieht in Uganda, was Sie da ganz genau tun, das können wir gleich nochmal genauer hören. Sie sind dann eben in dieser AFSI-Familie von anderen Organisationen auch mit dabei. Da gab es dann auch noch Anfragen für anderwertige Unterstützung. Wo sind Sie, nur um das noch abzuschließen, mit Support International noch engagiert gewesen oder jetzt engagiert?
Also im Laufe der Jahre waren wir in Polen, in Argentinien, in Italien nach einer Erdbebenkatastrophe und in anderen Ländern tätig. Jetzt in der jüngsten Vergangenheit sind wir in Kenia im Flüchtlingslager von Dadaab tätig gewesen. Damals gab es ja den Hilfeaufruf des Papstes für die Opfer der Dürrekatastrophe, die Zuflucht gesucht haben in Dadaab. Wir haben dort ein Schulprojekt dann durchgeführt oder das mit unterstützt. Eine andere Nothilfe haben wir geleistet in Petropolis in Brasilien auf Bitten des dortigen Bischofs, nachdem da eine Schlammlawine runtergekommen war. Und schließlich auch in Haiti nach dem ganz großen Erdbeben haben wir eben gemeinsam mit anderen Partnern der AFSI dort mehrere Projekte in den Slums unterstützt, die die Wasserversorgung und auch wiederum die Schulbildung betrafen.
Also das ist der Wirkungskreis von Support International. Um Support International und die Arbeit der kleinen, aber doch sehr aussagekräftigen Organisation sprechen wir heute in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Wir hören jetzt etwas Musik und dann geht es weiter mit dem Thema Afrika, Entwicklungsarbeit hin zu mehr Menschlichkeit.
Vino patata pa bongo la motema.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfesendung zum Thema Afrika, Entwicklungsarbeit hin zu mehr Menschlichkeit. Unsere Gesprächspartner in dieser Sendung sind Dr. Adolf Diefenhardt, der für die Organisation Support International in Afrika ist oder unterstützt von der Organisation Support International in Afrika arbeitet in Uganda, und Maria Groß, der Geschäftsführerin von Support International. Dr. Diefenhardt und Frau Groß, mir ist aufgefallen, in einem Faltblatt habe ich vergeblich nach Ihrem Faltblatt von Support International habe ich vergeblich nach Ihren Namen gesucht. Dafür ist aber sehr viel von den Partnern vor Ort die Rede. Das zeigt auch das, was Sie gesagt haben vorhin, Frau Groß, dass Sie mit Ihren Organisationen bei AFSI, das ist dieser Zusammenschluss von Organisationen, die aus der Spiritualität von der Gemeinschaft Kommunion der Liberation entstanden sind, dass Sie mit diesen Organisationen nicht über die Menschen hinweg entscheiden wollen und ihnen sozusagen die Entwicklungshilfe nicht aufoktroyieren, sondern dass Sie eben mit den Leuten vor Ort dann vorgehen und Projekte entwickeln. Das sieht man an den Partnern vor Ort, die Sie da erwähnen, auch immer in Ihren Projekten. Welche sind das, Dr. Diefenhardt, ganz konkret in Uganda? Was sind das für Partner vor Ort, mit denen Sie dort arbeiten?
Also ich persönlich bin ja quasi in einem der Projekte, welches von Support unterstützt werden, nämlich dieses Lubaga Krankenhaus, das Krankenhaus, was der Erzdiözese Kampala gehört. Und Support unterstützt dann noch andere Projekte in Uganda. Das ist in erster Linie der Meeting Point International. Das ist eine lokale Organisation, die sich insbesondere darum kümmert, Menschen, die von HIV/AIDS betroffen sind und erkrankt sind, zu begleiten. Das ist ja eine Krankheit, die das ganze Leben mehr oder weniger beeinflusst und beeinträchtigt. Und diese Art von Begleitung ist sehr wichtig. Also das sehen wir auch in Lubaga. Wir haben auch selber in Lubaga eine große Ambulanz, wo über 2000 Patienten registriert sind, die regelmäßig eben ihre Medikamente holen, die medizinische, soziale und auch seelische Unterstützung suchen und brauchen. Also das ist ein sehr wichtiger Aspekt, ein wichtiger Ansatz. Und dann werden auch noch Schulen unterstützt, also eine Luigi Giussani High School, eine Secondary School, weil natürlich der ganze Aspekt der Erziehung sehr wichtig ist in Uganda, in den afrikanischen Ländern. Und dadurch, dass es sehr viele Waisenkinder gibt, also Halbwaisen oder Vollwaisen, eben auch oft durch die Situation von HIV/AIDS, unterstützt Support auch sehr viele Patenschaften, also Kinder, die dann unterstützt werden in der schulischen Ausbildung, deren schulische Ausbildung dann gesponsert wird sozusagen.
Weiten Großfamilie aufgenommen werden, die aber nicht für so unglaublich viele Kinder, die dann teilweise in einer Familie landen, aufkommen kann.
Also es gibt dann schon Menschen, die sie weiter begleiten. Ich denke, der Punkt, der von Support auch favorisiert wird, ist, dass sie eben nicht in irgendein Waisenhaus kommen, wo es dann vielleicht auch ein bisschen anonym zugeht. Das ist, denke ich, da die zweitbeste Lösung, sondern dass sie halt doch in einer Familienstruktur weiterhin integriert werden. In Afrika ist es ja dann auch häufig so, dass die Großfamilie, also ein Bruder oder Onkel oder wer auch immer, sich dann um die Familienmitglieder kümmert.
Ja. Nachdem AIDS immer wieder so ein Diskussionspunkt ist, wenn es um kirchliche Entwicklungshilfearbeit gerade in Afrika geht, möchte ich auf das Thema doch noch und Ihre Perspektive darauf noch ein bisschen genauer eingehen. Dr. Diefenhardt, vielleicht können Sie auch noch mal erklären, warum Sie sind ja wirklich vor Ort auch und genau mit den ganz konkreten Fällen beschäftigt dort. Warum ist AIDS so ein großes Problem gerade in diesen Regionen?
Ja, das kann man natürlich schlecht mit einem Satz beantworten. Das ist ein sehr vielschichtiges Problem. Also natürlich gibt es kulturelle Gründe dafür. Also wenn beispielsweise jetzt der Mann stirbt in der Familie und dann gibt es insbesondere bei den Luos, also bei bestimmten Stämmen in Afrika, gibt es die Regel, dass dann die Frau sozusagen zum Bruder des Mannes gehört und dann in diese Familie aufgenommen wird. Das ganze Problem der Armut spielt eine sehr, sehr große Rolle. Viele Frauen sind alleinerziehende Mütter, die unter Umständen keine Ausbildung haben und die dann manchmal eben auch, um ihre Kinder in die Schule zu bringen, und die Schule kostet was, teilweise auch bis in die Prostitution dann abgedrängt werden. Also das sind sehr, sehr viele, viele Gründe, die da eine Rolle spielen. In erster Linie kulturelle und ich denke sozioökonomische Gründe, die entscheidenden sind.
Es gab ja immer wieder die Diskussion, vor allem, ich erinnere mich vor allem beim vorletzten Papstbesuch in Afrika 2009, da war in Kamerun und Angola, wo auch AIDS eine wirklich große Gefahr für die Menschen ist. Da war das ein Thema, war das Thema AIDS etwas, was die Medien komplett beherrscht hat, AIDS und Kondome. Wie haben Sie das, kennen sich ja vor Ort sehr gut aus, wie haben Sie diese Diskussion empfunden?
Ja, also es war für mich sehr überraschend, wie viel Zustimmung letztlich auch der Heilige Vater bekommen hat. Und ich meine, er hat ja bei seinem Interview in erster Linie zum Ausdruck gebracht, dass Kondome nicht die Lösung sein können für das AIDS-Problem. Viel mehr hat er dazu ja gar nicht gesagt. Und ich denke, das ist schon auch in sehr breiten Schichten der Bevölkerung, wird das akzeptiert, dass letztlich das Kondom das ganze Problem an der Wurzel anpackt. Und gut, ich denke, wir auch als Kirche dort vor Ort, wir gehen jetzt nicht in erster Linie hin und verteufeln das Kondom, aber es ist ziemlich klar, dass für eine menschlichere Art und Weise, die Sexualität zu leben und vor allem auch insbesondere für die Männer mit den Frauen umzugehen, dass das Kondom eigentlich da nur eine sehr untergeordnete Rolle spielen kann. Wobei natürlich, es gibt da auch gewisse, Situationen, bei diskordanten Ehepaaren, also bei Ehepaaren, wo dann die Frau positiv ist und der Mann negativ oder umgekehrt, wo natürlich dann auch um das Gut der Ehe auch zu retten, wo man da auch vielleicht im einen oder anderen Fall anders entscheiden kann. Aber ich denke, es ist also zumindest in den Kreisen, in denen ich mich bewege, Konsens, dass das Kondom also flächendeckend jetzt nicht die Antwort ist auf das Problem AIDS. Und Uganda hat da ja auch eine gewisse Vorreiterrolle immer schon gespielt. In den 80er, 90er Jahren, auch gestützt durch den Präsidenten Museveni, ist ja in Uganda eigentlich diese ja mittlerweile relativ bekannte ABC-Regelung ins Leben gerufen worden oder propagiert worden in der Bevölkerung. Also A für Abstinenz, B wie faithful, also treu sein, und dann als sozusagen dritte Option die Kondome, das C. Und ich halte das eigentlich auch für insgesamt die richtige Botschaft, dass man sagt, okay, in erster Linie müssen wir versuchen, an uns als Menschen zu arbeiten und den Umgang mit der Sexualität zu humanisieren, zu zivilisieren, und wenn wir das dann nicht in den Griff kriegen, dann gibt es andere Optionen, die aber natürlich letztlich auch nicht hundertprozentig sicher sind.
Das heißt, ich erinnere mich da an eine wilde Diskussion, auch gerade in den deutschen oder europäischen Medien insgesamt, da über diese Aussage von Papst Benedikt XVI. Und Sie bestätigen aber aus Ihrer Erfahrung vor Ort und sagen auch, in der afrikanischen Gesellschaft selber ist das als Konsens ganz klar akzeptiert, was der Heilige Vater damals gesagt hat. Das entspricht ja auch diesem ganzheitlichen Ansatz, den ganzen Menschen zu sehen, dass man nicht sozusagen einfach nur ein Mittel verabreicht und dann soll es wirken, sondern es geht eben in diesem ganzen Thema AIDS um sehr viel mehr, um auch mehr Menschlichkeit, auch in der Sexualität. Das heißt, das spricht auch wieder diesen ganzen Menschen an, den Sie ja in den Blick nehmen wollen.
Genau, also ich denke, wichtig ist nicht, dass man jetzt, also wichtig ist einfach die Art der Botschaft, was wollen wir als Kirche, was wollen wir als Menschen über die Sexualität rüberbringen. Und okay, es geht nicht in erster Linie jetzt darum, die Kondome zu verdammen. Ja? Für den einen oder anderen oder für die eine oder andere Situation mag das auch eine Option sein. Aber ich denke, wir als Christen oder die Kirche schlägt einen anderen Umgang mit der Sexualität vor. Und da ist es wichtig, dass die Botschaft eben auch nicht irgendwie zweideutig wird und man sagt, naja gut, okay, das ist im Endeffekt gleichwertig oder ähnlich anzusehen wie eben der Versuch, den Partner wirklich in seiner ganzen Dimension ernst zu nehmen als ein Geschenk Gottes, mit dem man einen Weg gemeinsam geht und mit dem man auch Verantwortung eben übernimmt. Und das ist natürlich eine ganz andere Botschaft, wie wenn man sagt, naja gut, okay, es ist im Endeffekt auch gleichwertig oder okay, wenn man Kondome nimmt. Also für mich war immer wichtig, die Art und Weise gerade dieses Themas, wie ich mit meinen eigenen Kindern darüber reden würde. Und ich denke, da ist es schon wichtig, dass man diese Botschaft rüberbringt. Es geht letztlich um die Humanisierung und eine neue Art der Sex und die Sexualität auch zu leben.
Frau Groß, vielleicht mal der Blick von Ihnen auf das ganze Thema. Sie haben das Ganze ja dann auch mehr auch aus Deutschland auch verfolgt. Sehen Sie, dass diese Botschaft auch bei uns in unseren Breiten zu vermitteln ist? Man hört ja immer wieder dieses ganz simple Vorurteil, die Kirche ist gegen die Kondome und ist schuld an ganz vielen Menschen, die sterben in Afrika.
Also ich kann ganz klar bestätigen, dass diese Botschaft in Deutschland zu vermitteln ist, dass die Lösung nicht in dem Kondom bestehen kann. Ich gehe immer wieder in Schulen, berichte dort über unsere Arbeit und natürlich auch über dieses Thema AIDS und wie man eine Ansteckung vermeiden kann. Und in der Regel knüpfe ich da aber nicht an praktische Aspekte, sondern ich stelle erstmal die Frage, was bedeutet eigentlich Liebe für uns und wie wünschen wir uns eigentlich die Beziehung zu der Person, die wir gern haben, die wir lieben, in die wir uns vielleicht gerade unsterblich verliebt haben als Jugendlicher. In der Regel spreche ich dann halt zu Jugendlichen. Und ich sehe eine ganz, ganz große Offenheit, einen ganz großen Wunsch, wirklich diese Frage erstmal in sich selber eindringen zu lassen. Was wünsche ich mir von der Beziehung zu der geliebten Person und wie möchte ich auch selber darin angeschaut werden? Geht es wirklich nur darum, jetzt eine sexuelle Beziehung zu beginnen oder geht es mir nicht um mehr, dass ich wirklich ganz umarmt werden möchte, auch im übertragenen Sinne? Ich bringe dabei auch oft Zitate von Johannes Paul II. Oder von Benedikt XVI. Und es ist mir also noch nie passiert, dass da jemand gegen polemisiert hätte oder sich nicht einverstanden erklärt hätte. Oft treffe ich auf ein großes Staunen und auf eine große Aufmerksamkeit und Konzentration, wirklich mal sich darüber auszutauschen.
Das ist also so ein Beispiel, wie über diese Berichte in Deutschland über Ihre Arbeit von Support International, Sie auch wieder auf die Menschen, in dem Fall die Jugendlichen in Deutschland zugehen und versuchen auch da etwas zu vermitteln. Das heißt, das geht nicht darum, wir kommen und geben etwas und fühlen uns da vielleicht noch gut bei, sondern es ist tatsächlich so ein Hin und Her, wenn ich das richtig verstanden habe, Frau Groß. Also dass auch wir empfangen dann, indem wir geben und so weiter.
Ja, richtig. Also ich kann noch ein anderes Beispiel nennen. Wir machen natürlich auch Benefizkonzerte, um Spenden zu sammeln. Aber in der Regel deklarieren wir das gar nicht als Benefizkonzert, sondern wir machen eben einfach ein Konzert und haben dabei den Wunsch, dass die Schönheit der Musik, die gespielt wird, auch einfach die Herzen der Menschen berührt. Und dass aus dieser Wahrnehmung, dass wir alle für diese gleiche Schönheit geschaffen sind, auch die Herzen sich öffnen, um auch eine materielle Unterstützung zu geben. Und wir machen wirklich immer die Erfahrung, dass tatsächlich dieses Berührtsein auch einen anderen Blick auf Hilfsmaßnahmen ermöglicht, weil man sieht, dass es um mehr geht als um den Betrag, den ich anschließend spende. Und das ist was sehr Schönes. Also es führt auch zu einer großen Verbundenheit zu denen, die bei diesen Benefizveranstaltungen sind.
Ich denke, Frau Groß, das ist ein schönes Stichwort, um noch ein wenig Musik einzuspielen. Und anschließend geht es dann weiter in der Lebenshilfesendung, in der wir die Organisation Support International vorstellen. Sie hören Radio Horeb mit der Lebenshilfesendung und dem Thema heute Afrika, Entwicklungsarbeit hin zu mehr Menschlichkeit. Dr. Diefenhardt, der in Uganda arbeitet, und Frau Groß, die von Deutschland aus mit anderen Helfern zusammen die Arbeit in Uganda mit unterstützt, unter anderem sind unsere Gesprächsgäste in dieser Sendung. Wir haben eben schon einiges gehört, wie Sie Entwicklungshilfearbeit als etwas sehr Grundsätzliches verstehen, etwas, was den ganzen Menschen angeht, und zwar nicht nur den Menschen, dem geholfen wird, auf der anderen Seite der Erdhalbkugel vielleicht, sondern auch den ganzen Menschen, der sich einsetzt. Ich denke da, wir haben vorhin schon gesprochen über die eine Papstreise nach Afrika 2009 von Benedikt XVI. Und wie damals das Thema AIDS so die Diskussion beherrscht hat um diese Papstreise. Sie aber bestätigt haben, dass das, was der Heilige Vater damals gesagt hat, doch ganz den Nerv der Lebenswirklichkeit der Menschen in Afrika trifft. Ich denke an eine andere Aussage, die er getroffen hat, 2011 war er in Benin. Und da sagt er unter anderem, allzu oft bleibt unser Geist bei Vorurteilen oder Bildern stehen, welche die afrikanische Wirklichkeit in einer negativen Sicht darstellen. Man ist immer versucht, nur das hervorzuheben, was nicht geht. Wir haben da eben auch drüber gesprochen, nicht geht sicher diese AIDS-Seuche, die wirklich eine Geißel ist für viele Menschen. Und Sie haben auch die vielen Waisenkinder angesprochen, die es in Afrika gibt wegen AIDS. Aber Dr. Diefenhardt, jetzt nochmal Ihr Bericht von vor Ort. Sie leiten dort ein katholisches Krankenhaus. Was ist denn das, was in Afrika vielleicht sogar besser geht als bei uns?
Ja, also ich denke, zunächst mal das ist ein sehr schönes Zitat. Und ich glaube, dass also das, was mich jetzt da in erster Linie anrührt von diesem Zitat, ist, dass in der Tat die Wirklichkeit in Afrika, das klingt vielleicht paradox, aber nicht in erster Linie gesehen wird als ein Ort des Mangels oder da, wo etwas fehlt. Unser Blickwinkel ist ja sehr häufig problembehaftet, beziehungsweise wenn wir etwas anschauen und dann etwas anschauen, vielleicht auch wo wir sehen, okay, da gibt's Dinge, die fehlen oder die sind nicht so gut oder funktionieren nicht so wie bei uns, dass in erster Linie das Augenmerk auf das Defizit oder auf das Problem, auf das, was nicht geht, gerichtet ist. Und ich denke, das ist sicherlich etwas, was ich persönlich, aber ich denke auch allgemein, Das ist natürlich schwierig, jetzt dann in ein Klischee zu kommen, aber ich denke, das ist schon eine Haltung in Afrika, die man so häufig sieht, dass trotz dieser ganzen Problematik, trotz der ganzen Wirklichkeit, die sehr schwierig ist und anstrengend ist und auch Korruption und viele Dinge, die eben nicht gut sind, dass trotzdem der afrikanische Mensch eigentlich in sich auf das Positive konzentriert. Und ich denke, das ist auch etwas, was sehr nah an auch eigentlich an einer christlichen Grundhaltung ist. Jesus ist ja auch nicht gekommen und hat sich beklagt, wie schlecht die Menschen sind, sondern hat die Wirklichkeit gesehen als einen Ort, wo oder das menschliche Herz als etwas, was nach mehr sucht, nach mehr strebt und diese Heilung oder die Erlösung letztlich auch will, und hat das vorgeschlagen, also den Ort, die Wirklichkeit als Ort einer Begegnung oder eines Rufes zu verstehen. So verstehe ich jedenfalls auch das Zitat des Papstes und nicht in erster Linie als ein Ort, wo man in erster Linie einen Mangel feststellt oder eine Analyse durchführt und dann eine Diagnose stellt und letztlich sagt, okay, das ist was Negatives. Also im Endeffekt ist wirklich ganz Afrika ein Ort, wo sozusagen die besten Kräfte des Menschen auch mobilisiert werden können, statt sich sozusagen auf das Negative zu konzentrieren.
Ist ja tatsächlich so ein bisschen in der europäischen Wahrnehmung geneigt, Afrika als einen einzigen Patienten wahrzunehmen. Das ist, wenn man dann Bilder sieht, die eben so Kinder, die wirklich einfach leben, aber trotzdem so glückliche, freudestrahlende Gesichter haben. Wenn ich daran denke, wenn ich an der Bushaltestelle in Deutschland vorbeigehe, da gucken die Kinder und Jugendlichen oft sehr viel genervter, gestresster und weniger froh in die Welt.
Ja, ich denke, man muss halt beides sehen. Also natürlich, man kann jetzt ja auch nicht sozusagen an der Schwierigkeit der Wirklichkeit vorbeisehen, die in Afrika tatsächlich existiert. Also und es ist ja ähnlich wie bei einem Patienten. Also wenn ich einen Patienten vor mir habe, kann ich natürlich in erster Linie die Schwierigkeit, die Misere sehen und auch die Tatsache, dass wir letztlich alle zum Tod verurteilt sind und kann dadurch letztlich auch irgendwo resignieren und das Negative in erster Linie in den Vordergrund stellen. Oder ich kann versuchen, auch in dieser Wirklichkeit Dinge zu sehen und wahrzunehmen. Und da geht's eben, das ist genau das Thema eigentlich auch, denke ich, der Sendung oder des Eingangs der Sendung. Es geht letztlich um dieses Herz des Menschen. Und das Herz des Menschen ist immer auf der Suche nach diesem Meer an Leben und nach mehr an Wahrheit, an Schönheit und an Güte. Und das zu suchen, sich dafür einzusetzen, das ist, denke ich, wie ich dieses Zitat des Papstes auch verstehe, was Sie gesagt haben. Es geht um das Zeugnis und den Einsatz für dieses Meer, was auch in Afrika zu sehen ist.
Was ich mir auch vorstellen kann, ist tatsächlich, dass wir in unserer Sattheit manchmal etwas übersatt sind an Dingen, nicht in allem, aber an Dingen, die es woanders zu wenig gibt. Wenn da ein Fließen in Gang kommen würde, mehr noch, dann, Frau Groß, das ist vielleicht jetzt wieder Ihre Perspektive aus Deutschland, dann kann auch uns das wieder einfacher und damit vielleicht auch wieder reicher machen.
Ja, also ich möchte gerne ein Beispiel anführen. Es wurde ja schon erwähnt, dass wir auch Patenschaften vermitteln für AIDS-Waisen oder AIDS-Halbwaisen, die dann von diesem Patenschaftsgeld in die Schule gehen können. Diese Kinder und Jugendlichen werden auch von Sozialarbeitern betreut und natürlich ist der Sozialarbeiter manchmal auch sehr geschafft. Der ist einfach müde und genervt von all den Schwierigkeiten, die da sind. Aber eine dieser Sozialarbeiterinnen fand unversehens, unerwartet am schwarzen Brett einer Schule einen handgeschriebenen Brief eines Patenkindes, den er einfach nach seiner Schulentlassung da angebappt hatte. Und der bringt sehr schön diese Wechselbeziehung zum Ausdruck, die letzten Endes zwischen den Sozialarbeitern und uns hier in Deutschland und dem Patenkind entsteht. Und dieser Brief lautet folgendermaßen: Liebe Sozialarbeiter, es ist schlimm, dass wir zwar immer die Patenschaft gutheißen, aber irgendwie eure große Arbeit gering schätzen. Verzeiht uns unsere Undankbarkeit. Danke für die begeisternde Mühe in eurer Arbeit, die für ein besseres Leben von uns Sorge trägt. Gott schütze die Arbeit eurer Hände und die Liebe eurer Herzen. Welches Herz besitzt ihr, dass ihr jeden Tag aufstehen könnt und eure Lieben daheim lasst, nur für einen arbeitsreichen Tag, an dem ihr mich glücklich sehen möchtet? Wer sind wir, dass ihr uns so sehr liebt? Gott schütze euch. Ich bin dankbar für alles, was ihr tut. Die Sozialarbeiterin war unglaublich berührt von diesem Brief, weil alle ihre Mühe, über die sie vorher ja doch innerlich sich beklagt hat, die war aufgehoben von diesem Brief, weil sie gesehen hat, ja, also das, was der Schüler wahrnimmt, ist genau das, warum ich meine Arbeit mache, aber ich denke halt oft nicht dran. Ich meine, wir alle sind vergesslich und zerbrechlich. Auch mir geht es oft so, dass ich, dass die Mühe der Arbeit größer vor meinem Auge ist als die Person dahinter, für die ich diese Arbeit mache. Aber so ein Brief ist ein unglaubliches Wachrufen, also für die Sozialarbeiterin in Uganda, genauso wie für mich hier in Eichstätt. Und ich finde es sehr schön, es ist für mich ein großer Wert dieser ehrenamtlichen Arbeit, solche Begegnungen zu machen, auch wenn sie nur mittelbar sind über so einen Brief.
Das zeugt auch von einer großen Reife in diesem Patenkind sozusagen, das so wahrzunehmen, auch mal innezuhalten und festzustellen, was passiert hier für mich auch, wer setzt sich hier für mich ein. Ich finde das auch, zeigt eben auch, dass einfach, dass da auch eine große innere Reife dahinter steckt, das auch dann so auszudrücken.
Ja, also das ist auch wirklich ein Anliegen im Zusammensein mit den Kindern, auch ein großes Anliegen in der Schule, die wir unterstützen, dass die Kinder sich immer mehr der Würde ihrer eigenen Person bewusst werden. Also das ist wirklich eine ausdrückliche Fragestellung, auch in den wöchentlichen Katechesetreffen, die in der Schule angeboten werden. Man kann daran teilnehmen, wann man möchte oder auch nicht. Aber es ist wirklich diese Perspektive, dass der Schüler versteht, ich bin nicht nur deswegen in der Schule, weil ich ein bestimmtes Wissen mir aneignen soll, sondern ich bin in erster Linie hier, um mich selber als Person immer mehr kennenzulernen und um immer mehr zu verstehen, was ich mir für mein Leben zutiefst wünsche. Und man sieht eben an so einem, aber auch vielen anderen Beispielen, dass tatsächlich die Schüler diesen Ball aufgreifen. Also sie machen wirklich eine persönliche Arbeit und reifen als Personen heran.
Das ist also auch eine Schule, die nicht nur versucht, Wissen zu vermitteln, sondern eben auch mehr möchte.
Genau, also nicht nur in Deutschland, sondern auch in Uganda gibt es diese Perspektive in der Schule, dass man halt bestimmte Lernziele zu verfolgen hat, dass man eine bestimmte Disziplin berücksichtigen soll, dass man sich Gedanken machen soll, welcher Beruf der beste für einen wäre. Also immer so auf ganz klare Zielkriterien hingeordnet. Und das kann halt einfach nicht alles sein, sondern an der Schule versuchen die Lehrer schon, dem Schüler zu zeigen, ja, ich möchte, dass du eben heute hier einen guten Tag für dich als Person in der Schule verbringst. Natürlich sind alle diese Zielkriterien auch mit zu erarbeiten, aber es ist nicht alles, sondern es geht darum, als ganze Person sich kennenzulernen.
Von Ihnen der Blick auch auf das, wir haben eben in dem Papstzitat von dem Besuch von Benedikt XVI. In Benin im Jahr 2011 gehört, man ist immer nur versucht, das hervorzuheben, was in Afrika nicht geht und hört wenig von dem auch, was das Herz ausmacht der Menschen dort. Wenn ich an Afrikaner denke, die nach Deutschland kommen, man erlebt es ja immer wieder zum Beispiel auch bei Ordensfrauen oder so, die hierher kommen, auch die inzwischen die Mission wieder zurückschwappt nach Deutschland und wo hier auch afrikanische Ordensleute oft helfen kommen in der Pastoral in Deutschland. Da habe ich immer wieder so gehört, festgestellt, wenn man mit solchen Ordensfrauen vor allem gesprochen hat, dass sie doch erschrocken sind, wie wenig Familiensinn es in Deutschland gibt. Also die Vorstellung, einen älteren Menschen in ein Altersheim unterzubringen, ist für, glaube ich, einen afrikanischen Menschen sehr fremd. Ist das auch etwas, was wir an Afrika auch noch mal mehr sehen könnten?
Also wir sehen halt in unserer Arbeit sehr viele, sehr schöne Beispiele menschlichen Zusammengehörigkeitsgefühls, also sowohl innerhalb der Blutsverwandtschaft als auch innerhalb der Slums zum Beispiel, in denen unsere Partnerorganisation Meeting Point International tätig ist. Da sind zum Beispiel sehr viele von diesen alleinerziehenden Müttern, von denen schon die Rede war, die eigene Kinder und Kinder ihrer Brüder und Schwestern mitversorgen. Aber es ist dort auch mittlerweile sehr häufig so, dass diese Mütter Kinder aufnehmen, die auf der Straße gefunden werden, die von der Polizei gebracht werden. Kinder, die also wirklich niemanden haben und die normalerweise halt in ein Waisenhaus gehen müssten. Und diese Kinder werden halt innerhalb dieses innerhalb dieser Freundschaft, die sich in den Elendsgebieten entwickelt hat, werden sie einfach mit aufgenommen und haben dadurch die Möglichkeit, doch familiär aufzuwachsen. Und das ist eine große Stärke der Afrikaner, die natürlich geweckt werden musste auch. Ne? Das ist ganz klar. Also es kommt nicht alles völlig automatisch. Aber diesen Weg zu gehen, der uns wirklich daraufhin öffnet, das ist auch eine Aufforderung und eine Einladung für uns.
Also einmal auch, dass wir davon auch lernen können, zum anderen aber auch davon, dass man dort dann versucht eben anzusetzen und diese positiven Elemente durch die Entwicklungshilfe zu stützen. Das tun sie ja, indem sie zum Beispiel diese Familien dann mit Patenschaften unterstützen. Einfach auch mit der Aussage, dass es für die Kinder besser ist, als in einem Heim zu sein, wie Dr. Diefenhardt vorhin sagte. Wird das, Dr. Diefenhardt, allgemein so gesehen in der Entwicklungshilfe der Weltgemeinschaft, dass man da so wirklich an der Basis anfängt und versucht wirklich einfach das, was gut an Gutem vorhanden ist, zu stützen? Oder erleben Sie manchmal auch die Entwicklungshilfearbeit des Westens als problematisch?
Ich denke, überall dort, wo Entwicklung in erster Linie als etwas verstanden wird, was was die Korrektur von, sage ich jetzt mal so, Systemen ist, Projekte ins Leben zu rufen, deren Akzent sich sehr stark darauf konzentriert, große Probleme zu lösen und den Mensch außer Acht lässt, der das ja dann letztlich weiter betreiben muss, beziehungsweise weiterführen muss und auch verantwortlich weiterführen muss. Wenn dieser Aspekt übergangen wird oder vergessen wird, dann sind viele Projekte auch zum Scheitern verurteilt. Deswegen ist ein Ansatz, der am Herz des Menschen beginnt, sicherlich auf Dauer zielführender. Ne? Natürlich braucht man eine große Geduld, aber ich denke, die Art und Weise der, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Entwicklungszusammenarbeit, die ja auch von vielen christlichen Missionaren geleistet wird und geleistet wurde, also in die Dörfer zu gehen, in die letzten Regionen zu gehen und dort den Menschen Schulbildung oder Bildung anzubieten, ihnen Dinge zu zeigen oder sehen zu lernen, die eben wichtig sind für die eigene Person, für das eigene Herz und Bildung, Ausbildung, wirklich das Herz des Menschen zu bilden. Ich denke, das ist das Entscheidende. Also dieser Ansatz am Menschen, weil es ja dann letztlich der Mensch ist, also der junge Mensch, beziehungsweise der Mensch, der dann heranwächst, der die Verantwortung übernehmen muss für die Projekte. Und wenn da nicht sozusagen an der Wurzel angesetzt wird, dann kann man noch so viele Großprojekte mit der Regierung, mit der Wirtschaft ins Leben rufen, aber die sind dann unter Umständen, ja, wie man so schön sagt, sehr schnell auch weiße Elefanten, also Dinge, die dann vielleicht 2-3 Jahre funktionieren, aber die dann letztlich keine nachhaltige Wirkung zeigen.
Nachhaltigkeit ist ja so ein Stichwort, das man immer wieder hört in diesem Zusammenhang. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass auch ein Problem in der internationalen Entwicklungshilfe sein könnte, dass doch sehr viel von den Medien bestimmt ist, auch wohin die Gelder fließen, und dass die Medien wiederum einer Dynamik folgen, die gerade besonders hinter Katastrophen her ist. Das hat es einfach, die Dynamik, die ist schwer anders beherrschbar, aber es ist tatsächlich so, dass man ja sehr, sehr viel hört dann von einem ganz bestimmten Gebiet und man hat das Gefühl, dann laufen alle dorthin. Und dann muss aber hinterher in diesem Gebiet auch noch nachhaltig weitergearbeitet werden. Und da ist es dann vermutlich schwer, diese Projekte dann auf dem hohen Niveau dann wieder weiterzuführen.
Ja, genau. Ich denke sowieso, diese Haltung viel hilft viel und auch diese dieses Überschwemmen teilweise von Hilfsgeldern in bestimmten Regionen, das ist natürlich das ist im Endeffekt Akuthilfe oder Nothilfe, aber ist im Endeffekt kein gemeinsamer Weg. Also man kann es vergleichen vielleicht mit einer Intensivstation, so nötig das auch ist. Natürlich ist es in gewissen katastrophalen Rahmenbedingungen, also wenn jetzt Hungersnot oder Überschwemmung oder solche Dinge vorliegen, muss man natürlich irgendwo auch sehr massiv intervenieren, und letztlich ist dann da auch teilweise die die langfristige Zusammenarbeit mit dem Partner steht jetzt da nicht im Vordergrund. Aber es ist natürlich ganz wichtig, wenn man von Entwicklungszusammenarbeit spricht, dass dann wirklich dieser gemeinsame Weg, dieses gemeinsame auch Entscheiden und auch dosierte Intervenieren, dass das einfach gemeinsame Entscheidungen sind. Das wird dann sehr viel wichtiger, dass man die Dinge gemeinsam mit den Menschen entwickelt. Das ist ja dann auch ähnlich in der Medizin. In Intensivpatienten kann man nicht so mit in die Entscheidung mit einbeziehen wie ein Patienten, der an einer chronischen Krankheit leidet. Da ist es ganz wichtig, dass die Freiheit und auch die Entscheidungsmöglichkeiten des Patienten mit in den Blick kommen.
Das ist ein schönes Bild. Ich meine, man redet ja auch von Katastrophenhilfe mehr, da wird man weniger von Katastrophenzusammenarbeit sprechen, aber Entwicklungszusammenarbeit, das ist ja das Wort, das Ihnen lieber ist als Entwicklungshilfe, passt dann eben in dieser weiteren Etappe und da ist es eben wichtig, dass es weitergeht. Dennoch, ich denke mal, viele Menschen denken sich hier, es gibt ja schon so ein bisschen ein Gewissen, das manchmal nagt, wenn man sieht die Bilder aus den armen Regionen der Welt oder denen, die von Katastrophen heimgesucht wurden. Und man möchte gerne unterstützen, weiß aber nicht genau, wohin. Es ist ja so, dass Gelder oft in große Verwaltungen, von großen Verwaltungen verschluckt werden oder vor Ort versanden wegen Korruption. Ich meine, wenn man ganz ehrlich ist, ist ja auch diese Entwicklungs- und Katastrophenhilfe mittlerweile in manchen Gebieten ein echter Markt geworden. Gibt es da Kriterien, nach denen man auswählen kann, das ist wirklich eine Organisation, die ist glaubwürdig, jetzt für einen Laien, der sich jetzt nicht den ganzen Tag mit dem Thema beschäftigt?
Ist natürlich jetzt nicht so ganz einfach. Ich denke, für mich ist immer wichtig gewesen, dass eine Organisation einen langen Atem hat und gezeigt hat über viele Jahre, dass sie in dem betreffenden Land oder in der betreffenden Situation tatsächlich mit den Menschen gemeinsam einen Weg geht. Also ich denke, das ist ganz, 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 ganz wichtig, auch als Kriterium, um zu helfen. Der andere Aspekt, es gibt dieses schöne Zitat von Paul Claudel, der mal gesagt hat, Gott ist nicht gekommen, um das Leid abzuschaffen, auch nicht um es zu erklären, sondern um es mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Und also ich denke, jede oder eine Organisation oder eine eben auch die Kirche letztlich, die Caritas, die wirklich versucht, mit den Menschen dort gemeinsam Maßnahmen, Projekte zu entwickeln, Schulen, Krankenhäuser, Ausbildungsmöglichkeiten zu schaffen für junge Leute, die Leute in eine verantwortliche Position in die Gesellschaft zu führen und die sich nicht entmutigen lässt durch irgendwelche Rückschläge, die auch nicht jetzt in erster Linie an bestimmten Gebermitteln hängt, die dann halt mal kommen und mal wieder gehen. Das sind ja dann auch Moden, die wechseln, sondern die einfach präsent ist vor Ort und diesen Weg gemeinsam geht. Zeugnis ist von etwas Größerem, was uns berührt und getroffen hat und von daher einen positiven Blick auf den Menschen hat, auf jeden Menschen, ob er jetzt gesund ist, krank ist, intelligent oder weniger intelligent, ob er von diesem oder jenem Stamm kommt und so weiter. Also ich denke, diese Art von Vorschlag zu unterstützen, das wäre für mich so ein Kriterium, wo ich sagen würde, okay, da würde ich jetzt beispielsweise vielleicht eher Geld hingeben als jetzt zu einer Organisation, die eben sehr stark auch von Moden abhängig ist sozusagen.
Das sind ja oft dann dieses Wirken im Stillen, im Kleinen, die solche wirklich glaubwürdigen Projekte auch prägen. Es gibt da ja auch, das machen Sie ja auch, wenn ich es richtig verstanden habe, Frau Groß, dass Sie eben dieser Versuch, ganz konkrete Partnerschaften aufzubauen, eine direkte Beziehung herzustellen. Es gibt ja auch diese Modelle, dass Schulen irgendwie Partnerschaften für Schulen in anderen Ländern übernehmen, sodass man versucht, eine ganz direkte Verbindung herzustellen, dass das nicht nur so ist, dass wir hier unser Portemonnaie öffnen und das war's, sondern auch bei Support International geht es ja um mehr.
Ja, also was das Beispiel Schulen betrifft, ist es so, dass hier eine Schule in Eichstätt auch 4 Patenschaften für einzelne Kinder unterhält. Das heißt, die Schüler spenden einen Teil ihres Taschengeldes, nur einen ganz geringen Betrag pro Monat, aber wenn die Klasse zusammenlegt, innerhalb eines solidarischen Aktes, dann kann eben so ein Kind unterstützt werden. Und wir machen einmal im Jahr einen Afrikatag in der Schule, wo ich und noch einige andere Referenten hinkommen, über ihre Erfahrungen in Afrika berichten. Wir zeigen Filme, wir machen afrikanische Musik, afrikanischen Tanz, sodass tatsächlich eine größere Möglichkeit sich entwickelt im Laufe der Jahre, mehr zu verstehen, was eigentlich in Afrika geschieht und wie auch konkret das Leben dieser vier Kinder aussieht, die unterstützt werden. Innerhalb der Patenschaften ist es eben so, dass auch ein Briefwechsel möglich ist, sodass man doch im Laufe der Zeit einiges erfährt über die konkrete Lebenssituation. Und das ist in jedem Fall eine Bereicherung für die Kinder hier.
Dass es so auch dann zu einer echten Begegnung kommt. Vielen herzlichen Dank Ihnen beiden dafür, dass Sie in dieser Sendung zu Gast waren. Dr. Adolf Liefenhardt, der in Uganda ein katholisches Krankenhaus leitet, und Frau Maria Groß, die zusammen mit anderen ihn, seine Arbeit und auch noch andere Projekte in der Welt unterstützt mit Support International. Das Thema dieser Sendung war Afrika, Entwicklungszusammenarbeit hin zu mehr Menschlichkeit. Und ich danke Ihnen beiden ganz herzlich, dass Sie uns beschrieben haben, was das ganz konkret für Sie bedeutet. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich für Support International weiter interessieren, dann können Sie bei Radio Horeb im Hörerservice anrufen und können sämtliche Kontaktdaten dort erfragen. 08323 9675110 ist die Hörernummer, 08323 9675110. Das ist die Nummer des Hörerservices und da können Sie dann auch mehr noch die Kontaktdaten von Support International erfragen. Dr. Diefenhardt, Ihnen noch einen guten restlichen Aufenthalt in Deutschland und dann eine gute Rückreise nach Uganda und wirklich Gottes Segen für Ihr Wirken dort. Und Frau Groß, auch Ihnen weiterhin viel Erfolg und auch Gottes Segen für die Unterstützung, die durch Support International geschieht. Vielen Dank.
Herzlichen Dank auch
Ihnen.
Vielen
Dank auch. Ja, wiederhören.
Wiederhören. Und ich verabschiede mich von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer auch. Danke Ihnen fürs Zuhören. Ich bin Gabi Fröhlich und wünsche auch Ihnen noch einen gesegneten Tag.